NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt der Sendung geht es um eine Nachricht, die Pferdeliebhaber enttäuschen könnte. Es steht endgültig fest, dass auf der Erde keine Wildpferde mehr leben. Die Przewalski-Pferde in der Mongolei sind nur verwildert. Archäologen in Schöningen bei Helmstedt haben die Skelette von 300.000 Jahre alten Wildpferden genauer untersucht. Außerdem schauen wir nach Südwestafrika, auf die Bemühungen einer privaten Stiftung, die letzten etwa 80 freilebenden Pferde im Namib-Lautluftpark zu retten. Weitere Themen? Eine Studie des UKE in Hamburg erklärt den Zusammenhang zwischen Behandlungserfolgen und dem Placebo-Effekt. Mikroplastik findet sich auch in Mineralwasserflaschen. Und im Durchblicker besuchen wir ein Schokoladenlabor. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Polarforscher sind so etwas wie die feinsten Sensoren für die Auswirkungen des Klimawandels. Rund 200 von ihnen trafen sich jüngst zur Polartagung in der Rostocker Universität. Sie kamen aus 10 europäischen Ländern sowie aus Argentinien, den USA und Ghana. 5 Tage lang diskutierten sie über das Weltklima, das sich derzeit rasant verändert und immer neue Korrekturen der eigenen Prognosen erzwingt. Katja Bülow war dabei.
Biologen, Geologen, Klimaforscher, Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen haben sich auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung in Rostock getroffen. Jeder von ihnen beobachtet den Klimawandel aus einer anderen Perspektive, doch alle machen sich Sorgen. Professor Ulf Karsten, der Organisator der Tagung, war seit 1998 selber 10-mal mit seinem Team in der Arktisforschungsstation auf Spitzbergen. Dort erlebte er hautnah, wie sich die Verhältnisse an den Kältepolen der Erde wandeln.
Also ich kann mich entsinnen, das war 2014, da hatten wir Tage auf Spitzbergen im August, da bin ich in kurzer Hose rumgelaufen. Da hatten wir Temperaturen von 15 Grad, das erwartet man ja in der Arktis gar nicht.
Der Rostocker Biologe interessiert sich in erster Linie für die Organismen, die seit langer Zeit in den Polargebieten leben.
Also wenn man an die Antarktis denkt, die Kaltwassergeschichte der Antarktis ist so 25, 30 Millionen Jahre alt. Das heißt, die Organismen hatten sehr viel Zeit, sich an diese niedrigen Temperaturen anzupassen. Und jetzt beobachten wir eben Veränderungen, es wird warmer und das ist ja die spannende Frage. Diese, ich sag mal, Extremisten, wie kommen die mit dieser neuen Situation klar?
Seine Beobachtung? Die Arktis wird zusehends grüner. Wo die Gletscher sich zurückziehen, entwickeln sich sogenannte Bodenkrusten, eine Gemeinschaft aus niederen Pflanzen, Bakterien und Pilzen, Pioniere, die den nackten Boden bedecken und Wegbereiter für höhere Pflanzen sind. Für sie scheinen die steigenden Temperaturen ideal zu sein.
Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Organismen, die an das Eis gebunden sind, die also im Eis, unter dem Eis leben oder auch auf dem Eis. Die sind natürlich dann die Verlierer vom Klimawandel, weil die sind so spezialisiert, dass die letztendlich dann keinen Lebensraum mehr haben. Und die Konsequenzen, ja, die sind nach wie vor nicht so richtig gut verstanden.
Schon einige Male hätten sich die Experten mit ihren Voraussagen geirrt, so Professor Günther Heinemann, Biologe und Klimaforscher an der Universität Trier.
Wir haben früher gedacht, wenn die Arktis wärmer wird, dann schwächen sich Temperaturkontraste zwischen Äquator und Pol ab. Und weniger Temperaturkontraste heißt weniger intensive Strömung in der Atmosphäre. Und was eingetreten ist, ist was Überraschendes eigentlich, dass, obwohl die Strömung schwächer geworden ist, in einer Region plötzlich, sagen wir mal, Hitzewellen zu erzeugen. Wir hatten dieses Jahr im Februar eine Hitzewelle in der Arktis und gleichzeitig in anderen Regionen eine Kältewelle zu erzeugen. Wir hatten in Europa hier sehr tiefe Temperaturen. Also es war dann in Deutschland kälter als in Spitzbergen. Und diese Extreme hat man früher nicht erwartet, dass es eintritt.
Klimawandel und Gletscherschmelze seien Beispiele dafür, wie eng verzahnt die Prozesse auf der Erde funktionieren. Der Biologe Carsten nennt an erster Stelle den Anstieg der Meerwasserspiegel, der an der Ostsee jährlich einige Millimeter beträgt. Küstenschützer haben bereits einen entsprechenden Generalplan für Mecklenburg-Vorpommern entwickelt.
Das heißt also, in den Ämtern ist das angekommen. Die sagen, wir müssen jetzt die Deiche und die Dünen nochmal alle um 50 bis 100 Zentimeter erhöhen. Und dann kommt oben noch der Klimazuschlag obendrauf, nochmal 30%. Man möchte ja nicht in 10 Jahren wieder anfangen. Das kann ja am Ende dann auch der Steuerzahler überhaupt nicht stemmen. Deshalb ist das ganz, ganz wichtig, sich also auf diese Szenarien auch einzustellen.
Und noch eines beobachtet der Wissenschaftler mit Sorge.
Was wir eben beobachten, ist, dass wir mehr und mehr invasive Arten haben, auch in der Ostsee. Wir haben also Quallenarten, die gehören da gar nicht hin. Ja, die kommen eben aus den wärmeren Gebieten. Da gibt es sehr, sehr viele Studien, sei es die Schmetterlinge, die Vögel, die Fische im Meer, also die wandern. Und da sind eben zum Teil auch sehr unangenehme Organismen bei. Wir haben das selber vor einigen Jahren hier bei uns untersucht. Wir haben Brandenburger Seen und auch die Darß-Zingster Boddenkette mal beprobt und haben eben toxische Cyanobakterien gefunden, die aus den Subtropen stammen. Die sind da, die sind sehr toxisch.
Günther Heinemann ist überzeugt, dass sich diese Entwicklung nicht mehr rückgängig machen lässt.
Zurückdrehen ist unmöglich. Wir können nur versuchen, die Änderung möglichst klein zu halten. Die Änderung ist schon da, die wird es auch weiterhin geben. Das liegt auch daran, weil das Klimasystem ein sehr träges System ist. Also teilweise reden wir von Zeitskalen von 1000 Jahren bei der Ozeanzirkulation. Und das kann man nicht einfach von Jahr zu Jahr irgendwie stoppen, von Jahrzehnt. Wenn mal in Gang gekommen ist, eine Änderung, dann dauert die auch fort. Wir können versuchen, durch weniger CO2-Emissionen global die Veränderungen nicht sich beschleunigen zu lassen, also zu verlangsamen.
Die Bereitschaft der Politik, wirklich etwas zu tun, sei sehr begrenzt.
Soweit der Bericht von Katja Bülow. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Viele Jahre lang glaubte die Öffentlichkeit, es gebe noch Wildpferde auf der Erde. Die Przewalski-Pferde in der Mongolei galten deshalb als besonders schutzwürdig. Auch die ausgewilderten Pferde in der Namib-Wüste im Südwesten Afrikas zeigten nach 100 Jahren Fortpflanzung in der Freiheit Ähnlichkeiten mit Wildpferden. Doch beide Gruppen sind lediglich ausgewildert. Vor 300.000 Jahren gab es in Niedersachsen noch viele Wildpferde. Immer wieder stoßen Archäologen in Schöningen im Kreis Helmstedt auf ihre Spuren. Mehr als 20 Schädel und ganze Skelette wurden auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohletagebaus bereits ausgegraben. Die meisten Knochen finden die Forscher dort, wo sie vor über 20 Jahren auch die weltberühmten Schöninger Speere, die ältesten Jagdwaffen der Menschheit, entdeckt haben. Im Paläon, dem Forschungs- und Erlebniszentrum, werden die Knochen nun genauer untersucht und man kann die Geschichte der Pferde daran ablesen. Carmen Wojcek war dort.
Vor rund 300.000 Jahren durchstreiften Wildpferde so groß wie Kaltblüter die Wiesen und Wälder rund um Schöningen. Ihre Schulterhöhe lag bei etwa 1,70 Meter. Es waren mächtige Tiere und es gab sehr viele, erklärt der Archäologe Jordi Serangeli vom Paläon, dem Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere.
Ja, wir sind genau an der Stelle, wo eben vor 300.000 Jahren die Schöninger Speere lagen. Man muss sich vorstellen, ein Band von etwa 10 Meter Breite und über 120 Meter lang, voll mit Knochen. Also wir haben die Reste von über 20 Pferden. Die Tiere sind fast vollständig. Das heißt, es sind Rippen da, Langknochen da, Wirbel ist alles da. Zusätzlich haben wir nochmal um die 25-30 Pferde, die aber durch einzelne Zähne nachgewiesen sind.
Der Fundort liegt direkt neben dem Paläon am Rande des ehemaligen Schöninger Braunkohletagebaus. Forscher graben mit dem Spaten und kratzen mit der Kelle auf mehreren terrassenförmigen Ebenen in unterschiedlichen Erdtiefen und entdecken immer neue Tierknochen. Darunter auch solche von Hirschen, Elefanten oder Säbelzahnkatzen. Aber die meisten stammen von Pferden. Im sogenannten Speerhorizont, also der Erdschicht, in der auch die ältesten Jagdwaffen der Menschheit Grundlagen sind rund 90% aller Knochen vom Pferd, erklärt der Grabungsleiter Jordi Serangeli. Die Tiere lebten vor 300.000 Jahren mit den Menschen hier in Schöningen an einem großen See. Dort, wo heute der Braunkohleabbau eine karge Mondlandschaft hinterlassen hat, spiegelte sich damals eine riesige Wasserfläche.
Also man muss sich hier vorstellen, ein See, der von Norden nach Süden sich ausgebreitet hat, 1,5 Kilometer lang, vielleicht 300 Meter breit, der aber mehrere Jahrtausend lang hier gegeben hat.
Die Grabungsstelle liegt am ehemaligen Westufer des Sees. Damals gab es dort eine Uferzone mit hohem Schilf, ein ideales Jagdgebiet. Denn die wilden Pferde kamen jeden Tag dorthin, um ihren Durst zu stillen. Im Morast sanken die großen und schweren Tiere ein und kamen nicht schnell vorwärts. Wahrscheinlich griffen die Menschen sie dann mit ihren Holzspeeren an. Das hohe Schilf bot eine perfekte Tarnung für die Jäger. Oder sie trieben die Pferde absichtlich in den Morast ans Ufer hinein und töteten ihre Beute, vermutet Serangeli. Auf jeden Fall aber waren sie regelmäßig am Ufer und zerlegten die Tiere an Ort und Stelle.
Also sind 14.000 Knochen, ich glaube um die 2.000, haben Schnittspuren oder sind vom Menschen zerschlagen worden. Das heißt, der Mensch hatte das Fell abgezogen, wahrscheinlich das Fleisch, die Sehnen. Der hatte nochmal die Knochen gesäubert, auch als Werkzeuge verwendet.
Das Fell diente als Kleidung und auch das Knochenmark wurde herausgelöst, denn es war sehr fettreich. Bis auf das Gehirn wurde das ganze Tier verwertet. Das lässt sich heute anhand der Schnittspuren auf den Knochen ganz deutlich erkennen.
Hier auf diesen Langknochen von einem Pferd, also sind da vielleicht 100 Kratzer drauf, die der Länge entlang gezogen worden sind. Also man hat den Knochen sauber gemacht. Und Sie sehen, hier das Ende ist abgerundet. Wir gehen davon aus, dass diese Knochen einfach verwendet wurde, um am Ufer von diesem See zu graben. Und dadurch ist da diese eine Spitze abgerundet gewesen und möglicherweise hat man mit so einem Gerät gegraben, um die Wurzel zu haben.
Viele Wurzeln sind essbar, so der Archäologe. Und mit dem bearbeiteten Knochenwerkzeug konnte man sie leichter ernten. Viele Fundstücke wie dieses sind im Palion ausgestellt. Auch die Schädel der Pferde sind in einer Vitrine zu sehen. Der Archäologe Felix Hillgruber vom Palion geht davon aus, dass es mehrere Herden gab, die wahrscheinlich sogar zur gleichen Zeit am Schöninger See lebten.
Das sind also hier 8 unserer besterhaltenen Pferdeschädel, sowohl Stuten als auch Hengste. Denn ein gut erhaltener Pferdeschädel ist natürlich sehr günstig, weil man kann auch als Laie sehr gut den Hengst erkennen durch diesen Hengstzahn. Das ist sozusagen eigentlich das einfachste Merkmal, in dem man eine Stute von einem Hengst unterscheiden kann.
Jeder Hengst besitzt 4 zusätzliche Eckzähne, die bei Stuten nicht vorkommen. Kopf und Gebiss eines 12-jährigen Hengstes machen deutlich, wie groß und wehrhaft die Tiere tatsächlich gewesen sein müssen. Mit 1,70 Meter Schulterhöhe waren sie sicher keine leichte Beute für den Menschen, meint Felix Hillgruber. An der Schädelform lässt sich außerdem gut erkennen, dass die Tiere eine nach außen gewölbte Kopfpartie besaßen, so ähnlich wie heutige Kaltblüter oder spanische Pferderassen. Der Körperbau soll anhand der Knochen aber noch genauer rekonstruiert werden, so Hillgruber weiter. An den Forschungen beteiligen sich auch die Universität Tübingen und die Medizinische Hochschule Hannover. Noch ist unklar, ob die Schöninger Pferde eher groß und schlank waren oder ob sie den massigen Kaltblütern ähnlich sahen. Auch die Zähne werden genau unter die Lupe genommen.
Es gibt da Untersuchungen jetzt zum Beispiel an einer Reihe von Zähnen, wo man dann festgestellt hat, dass unsere Pferde erstaunlicherweise eher Blätter gefressen haben. Das heißt, die auch eher standortlokal im Bereich des Sees sich aufgehalten haben und dann eben die Blätter dieser Seerandbewaldung, dieser Galeriewälder abgefressen haben.
Die Pferde vor 300.000 Jahren waren noch keine Haustiere. Statt auf der Weide zu grasen, Wagen zu ziehen oder Reiter auf dem Rücken zu tragen, wurden sie gejagt. Aber auch damals spielten sie bereits eine wichtige Rolle für den Menschen, als Lieferant für Kleidung, Werkzeuge und als Nahrungsquelle.
Das war ein Beitrag von Carmen Wolczek.
Cause it makes me feel
Ein internationales Forscherteam hat jetzt für eine Überraschung oder auch eine Enttäuschung bei vielen Pferdeliebhabern gesorgt. Sie fanden heraus, das Przewalski-Pferd, das angeblich letzte Wildpferd, ist gar kein Wildpferd, sondern ein domestiziertes Hauspferd. Und diese Erkenntnis war eigentlich gar nicht Ziel der Studie. Vielmehr wollten die Forscher die Ursprünge der Pferdedomestikation genauer untersuchen. Auch Auswilderungsprojekte von Przewalski-Pferden müssen jetzt neu überdacht werden, falls die Fördermittel wegfallen sollten. Annegret Faber berichtet.
Przewalski-Pferde gibt es in beinahe jedem Zoo. Sie sind wild, kräftig, mit steiler Mähne, ähnlich wie bei einem Punk. Die Beine sind dunkel, die Nüstern weiß, der Körper hellbraun. Bisher waren sie das Vorzeigebeispiel für Wildpferde und für Ursprünglichkeit. Die Pferdeexpertin Claudia Meyer steht im Wulferner Bruch in Sachsen-Anhalt und erinnert sich sehr gut an so ein Exemplar.
Also wir hatten eine kleine Herde Przewalskis und dort lief ein Hengst mit, der hieß King. Er ist in diesem Jahr jetzt mit 28 Jahren verstorben, hat also ein sehr langes Leben bei uns gehabt. Und der war, also was seine Herde angeht, unglaublich aggressiv. Also selbst wenn nur Spaziergänger am Zaun lang gelaufen sind oder eben Reiter vorbeikamen oder der Kremser, dann hat er also wirklich den großen Macker markiert und ist immer am Zaun hoch und runter galoppiert.
Auch ein 1,80 Meter hoher Zaun sei für das Przewalski-Pferd kein Hindernis gewesen, berichtet Claudia Meyer und bezeichnet es als ein schwieriges Pferd.
Also das weiß, wie es sich zu verteidigen hat und setzt das auch ein, also gerade in Zwangssituationen, wo man es einsperren möchte.
Ein echtes Wildpferd? Leider doch nicht. Der Evolutionsgenetiker Professor Arne Ludwig vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat nun gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam festgestellt,
dass der Mensch zuerst das Przewalski-Pferd domestiziert hat und dann ungefähr 1000 vor Christus eine zweite Hauspferdeart domestiziert hat. Und das war dann praktisch der Vorläufer aller modernen Hauspferde. Und gleichzeitig hat der Mensch in den darauffolgenden Jahrhunderten das domestizierte Przewalski-Pferd wieder aufgegeben.
Es war wohl zu wild, aber nichtdestotrotz sind alle heute lebenden Przewalski-Pferde Nachfahren dieser ursprünglich domestizierten Pferde und damit keine reinen Wildpferde. Das stellte Ludwig durch Gentests archäologischer Funde fest.
Der entscheidende Punkt hier ist, dass die Tiere eben über mehrere Jahrhunderte, damit über viele Generationen in Menschenhand waren und dass der Mensch praktisch die Tiere gemäß seinen Vorstellungen umgeformt hat. Das heißt, die Tiere wurden selektiert. Die wurden ja genutzt für die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Also die wurden gemolken, die wurden auch geschlachtet, die wurden wahrscheinlich auch geritten. Und dementsprechend hat der Mensch praktisch Tiere ausgesucht, die seinen Vorstellungen am besten entsprochen haben und hat mit diesen Tieren gezüchtet und hat damit natürlich das genetische Potenzial oder die Genotypen, die bei den Wildpferden noch vorhanden waren, verändert.
Da hätte man schon früher drauf kommen können, fügt Arne Ludwig hinzu, dafür gäbe es deutliche Kriterien.
Also das Przewalski-Pferd und der Vorläufer des modernen Hauspferdes haben sich zum Beispiel in der Körpergröße, in der Konstitution unterschieden. Also die ehemals wilden Przewalski-Pferde waren wesentlich kompakter, kleiner als der Vorläufer des Hauspferdes.
Die Auslese durch den Menschen machte die Pferde also größer. Das müsse man nun bei Auswilderungsprojekten beachten, denn durch die Größe hält das Przewalski-Pferd nicht so viel Kälte aus, wie bisher angenommen.
Weil speziell in harten Wintern diese größeren Tiere natürlich Schwierigkeiten mit der Thermoregulation haben. Das heißt, die überleben diese harten Winter in der Mongolei nicht. Man wird also versuchen müssen, dieses Auswilderungsprogramm an diese neuen Erkenntnisse anzupassen bzw. die neuen Erkenntnisse zu nutzen.
Auch die rechtliche Frage müsse neu gestellt werden, betont der Berliner Evolutionsgenetiker Arne Ludwig. Verwilderte Hauspferde fallen nicht mehr unter den Artenschutz. Die finanziellen Mittel für Auswilderungsprogramme stünden damit in Frage.
Richtige Wildpferde gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch verwilderte Pferde wie die Mustangs in Nordamerika oder in Namibia oder eben die verwilderten Przewalski-Pferde, die in Zoos und Tierparks überall zu sehen sind.
Auch wenn es schon seit 2000-3000 Jahren wieder wild lebt und das Verhalten von Wildtieren vermutlich komplett wieder übernommen hat, das Przewalski-Pferd ist kein Wildpferd, aber es verhält sich so. Tiermanagerin Claudia Meyer kann das bestätigen und rät deshalb davon ab, die Tiere privat zu halten.
würde ich nicht empfehlen. Also es ist, ich denke, so vom Charakter her noch ähnlich wie Zebras. Die gelten ja auch als nicht zähmbar, weil sie eben so diese Urpferdeigenschaften noch besitzen, sich zu verteidigen und eben mit den Menschen nicht unbedingt Kooperationen einzugehen. Warum auch, ne? Also es ist jetzt nicht im Sinne eines Wildtieres zu kooperieren in dieser Form, dass also Arbeiten für den Menschen erledigt.
Der Przewalski-Hengst King habe ihr das deutlich gezeigt. Zwei Schafe habe er umgebracht, die er nicht leiden konnte. Ein Mitarbeiter habe sogar schon einmal bewusstlos am Boden gelegen.
Ja, also das Przewalski ist eben von den Eigenschaften her noch sehr viel ursprünglicher.
Ein wahrlich wildes Pferd, aber leider kein Wildpferd.
Soweit Annegret Faber. Wir schauen jetzt 103 Jahre zurück in die Namib-Wüste im Süden Namibias. Damals wurden von Deutschen und Südafrikanern im Rahmen kolonialer Kampfhandlungen viele Pferde sich selbst überlassen. Sie konnten im Osten des Namib-Laukluftparks trotz widriger Bedingungen überleben und sind heute eine große Touristenattraktion. Doch ihr Bestand ist auf 80 Tiere zurückgegangen und stark gefährdet. Die Stiftung Namibia Wild Horses Foundation zur Rettung der Pferde wurde 2012 ins Leben gerufen. Einer ihrer Mitbegründer war Manfred Goldbeck. Ich habe ihn gefragt, wie sich seit 100 Jahren der Pferdebestand in der Nähe des Ortes Garub weiterentwickelt hat.
Ich habe 10 Jahre gebraucht, um die Hintergründe herauszufinden. Wir haben geforscht in den Archiven, wir haben Leute gefragt, was ist denn eigentlich passiert, und zufällig sind wir auf ein Fotoalbum gestoßen, wo wir Bilder fanden von einer Zucht auf der Farm Kubub von einem Herrn Kriplin, Emil Kriplin, der war auch zur gleichen Zeit der Bürgermeister von der Stadt Lüderitzbucht, wo die Diamanten gefunden worden sind in Kollmanns Kuppe. Und dieses Fotoalbum hat uns dann die Antworten gegeben. Er hatte eine Zucht nicht weit außerhalb von aus, ein kleines Dorf, liegt ungefähr so 120 Kilometer von der Küste weg. Und das war so das Tor ins Inland oder eben zurück zur Küste. Und dort war ein bisschen besserer Niederschlag. Und da hatte er auf dieser Farm Kubub hatte er eine Pferdezucht aus verschiedenen Gründen. Er hat diese Pferde für die Mine gebraucht, wo man mit Diamanten geschürft hatte, brauchte man Arbeitstiere. Er hat es aber auch für die Entspannung gebraucht, für Pferderennen in dem Gebiet und sonst aber auch nur zum Reiten. Mit dem Ersten Weltkrieg kamen natürlich sehr viele Unruhen, auch ins heutige Namibia. Die südafrikanischen Truppen, die Unionstruppen, sind einmarschiert mit 60.000 Mann. Und es hätte fast zu einem großen Schlacht, zu einer großen Schlacht bei ausgekommen. Und in diesen ganzen Unruhen sind die meisten Deutschen interniert oder des Landes verwiesen worden oder sind ins Inland geflüchtet und haben dann diese Zucht sich selber überlassen. Ungefähr 250 Tiere wurden dann sozusagen sich selbst überlassen, bis sie sich dann einen Platz suchten an der Eisenbahnlinie unten bei Garub, wo auch immer Wasser war für die Eisenbahn, und haben sich dort gefestigt.
Kann man denn sagen, dass durch dieses Auswildern, sich selbst überlassen, ein bestimmter Genpool entstanden ist? Man hat ja oft auch vermutet, aufgrund des kleineren Wuchses, dass sich durch diese Rückkreuzung die Pferde etwas angenähert haben an die Form des Urpferdes.
Das müsste man eigentlich nochmal erforschen. Dass sie sich angepasst haben an die Wüste, das ist ganz klar. Sie sind sehr widerstandsfähig, sie sind Sie können mit sehr wenig auskommen, mit sehr wenig Wasser. Sie laufen weite Abstände, um Weide zu finden. Der Genpool wurde natürlich in den ersten Jahrzehnten dann natürlich auch noch angefüllt mit Farmpferden, die noch hinzukamen. Es ist kein limitierter Genpool gewesen, es war ein sehr starker Genpool. Und es hat immer geschwankt, immer so zwischen das Niedrigste, was die Pferde jemals waren, glaube ich 50. Und das Höchste hatten wir vor ungefähr 6 Jahren, da waren sie fast bei 300 wieder. Sie wieder zurück zu den alten Wildpferden gegangen, das müsste man eigentlich mal nochmal forschen. Da müsste man DNA-Teste machen.
Wie hoch ist denn die Lebenserwartung dieser Pferde? Liegt sie höher als bei denen, die wir hier sozusagen zu Hause im Reitstall als Hobby reiten?
Nein, sie wird niedriger sein, weil die Bedingungen in der Wüste sind sehr, sehr hart. Ich kann Ihnen jetzt keine Zahl geben, wie viele Jahre sie leben, weil eben jetzt ein Prozess entstanden ist in den letzten Jahren, wo die Hyänen natürlich, und wir sind jetzt runter auf 80 Pferde und davon ist der größte Teil durch Hyänen. Also die Lebenserwartung ist sehr niedrig.
Das heißt, die Hyänen, die reißen die frischen neugeborenen Fohlen und dadurch gibt es keinen Nachwuchs mehr.
Genau, und das schon seit 5 Jahren. Jetzt haben wir keine Jungtiere mehr und das ist natürlich sehr bedrückend und alarmierend. Und deswegen haben wir jetzt den Vorschlag an das Ministerium gemacht, weil wir haben ihnen erklärt, dass diese Hyänen in der Vergangenheit sich nicht dort angesiedelt hatten. Das kam auch dadurch, dass noch sehr viel Schaffarmerei in der Umgebung war und die Farmer die Hyänen reduziert hatten. Und diese Farmereien, die finden nicht mehr statt. Und durch die Trockenjahre, die wir jetzt die letzten 3-4 Jahre haben, sind die meisten Wildtiere weggezogen. Und das können die Pferde nicht. Die sind abhängig von der Wasserstelle und können nicht jetzt ein paar hundert Kilometer ziehen. Dadurch haben sich natürlich die Hyänen dort auch niedergelassen, haben nicht mehr das natürliche Wild zum Fangen und haben sich dann auf die Pferde konzentriert und haben so fast jede Woche 2 Tiere rausgeholt. Und darum haben wir uns mit dem Ministerium zusammengesetzt, weil das Ganze findet ja im Naukluftpark statt. Und das Ministerium hat gesagt, sie werden nichts gegen die Hyänen machen, das ist gegen ihre Prinzipien. Da haben wir den Vorschlag gemacht, können wir dann nicht die Pferde auf ein anderes Gebiet, auf diese Farm Kubup, wo sie entstanden sind, wo dieser Herr Kreplin seine Zucht hatte, zurückbringen. Und das ist jetzt, was wir machen möchten. Und wir warten mit Spannung in den nächsten Tagen, um die Erlaubnis zu kriegen, um diese Pferde auch von der alten Garup-Stelle wieder dorthin zu bringen, wo sie entstanden sind, Kubup. Kubup liegt auch ein bisschen höher in den Bergen, mehr im Hochland. Der Niederschlag ist höher und dort kann man dann sich besser um die wilden Pferde kümmern. Was wir allerdings gemacht haben die letzten 8 Monate ist, dass wir die Hyänen füttern, damit der Druck von den Pferden weg ist. Hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich heute nur noch 30 Pferde dort unten.
Ein interessanter Aspekt in den letzten Jahren, in den guten Jahren, wo es bis zu 300 dieser Pferde gab, war ja auch der Abverkauf zum Einkreuzen in andere Züchtungen, zum Beispiel in Arabergestüte, um dort Muskeln, Sehnen und andere Elemente, die sich geschwächt haben durch Inzucht, wieder zu verstärken. Wäre das möglicherweise in der Zukunft wieder eine auch wirtschaftliche Komponente, um die Kosten, die ihre Stiftung ja hat, ein bisschen zu tragen?
Das würden wir nicht empfehlen. Wir hatten das in den 90er Jahren, hat der Staat das mal probiert, das Ministerium für Tourismus und Umwelt. Sie hatten in diesen Trockenjahren, ich glaube, es waren 60 Pferde fangen lassen und die verkauft. Es hat sehr viel Unruhe in der sozialen Struktur der Pferde verursacht. Man hat nämlich nicht gezielt eine ganze Herde rausgeholt, sondern einfach willkürlich. Und wir haben dann in späteren Jahren haben wir eine Forschung betrieben, was ist aus diesen 60 Pferden geworden? Und die haben sich nicht sehr gut gemacht für Zuchtzwecke, Reitzwecke. Viele sind in anderen Gebieten an Zetzefliege oder etwas gestorben, an Pferdesterbe gestorben. Es war einfach nicht, sie sind nicht geeignet für Zucht oder in andere Gebiete zu bringen. Sie haben sich eigentlich so etabliert, dass sie in diesem Gebiet gut überleben können. Nimmt man sie aus diesem Lebensraum heraus, haben wir erfahren, ist ihre Lebenserwartung sehr, sehr kurz.
Soweit Manfred Goldbeck von der Stiftung Namibia Wild Horses Foundation. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Sarah Klang. Die CD mit dem Titel Love in the Milky Way erschien bei Fairy House Productions. Can you see me on the dance floor? With my eyes half closed, searching for more. Can you see me when I bite my lip? Can you see me when I swing my hair? Above this dress, when I was thinking about your hands on. Was hilft uns, wenn wir Schmerzen haben? Tabletten, Salben oder einfach guter Glauben an Heilung? Die eigene Erwartungshaltung spielt bei Schmerzlinderung eine wichtige Rolle. Das hat jetzt eine Wissenschaftlerin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg herausgefunden. Sie konnte zeigen, haben wir einmal eine Schmerztherapie als erfolgreich erlebt, werden auch künftige Behandlungen gut anschlagen. Ursula Storost weiß mehr darüber.
Wer kennt das nicht? Die Ärztin schreibt ein Rezept und versichert, das verordnete Medikament würde helfen. Sofort macht sich Hoffnung breit, dass Husten, Schnupfen, Heiserkeit nach Einnahme der Medizin verschwinden oder zumindest deutlich besser werden, sagt die Neurowissenschaftlerin Marie Feldhaus vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie erforscht dort Placebo- und Nocebo-Effekte.
Es ist interessant, dass wenn wir positive Erwartungen haben, wir auch erstmal wieder die Möglichkeit haben, auf positive Körpersignale zu hören.
Eine Erkenntnis, die ihre Kollegin Avina Grahl jetzt wissenschaftlich belegen konnte. Bei 62 Menschen zwischen 19 und 40 Jahren experimentierte sie mit schmerzhaften Hitzereizen und einer angeblich super effektiven Therapie, der transkutanen Elektrostimulation.
Wir haben Ihnen gesagt, dass die Therapie, also diese transkutane Elektrostimulation, kurz TENS, eine Behandlung ist, die im klinischen Alltag schon gut genutzt wird, auch gut getestet wurde, zum Beispiel eben nach Operationen. Und dass wir eben in unserer Studie jetzt keine Wirksamkeitsstudie machen, sondern dass wir einfach schauen wollten, inwiefern das Gehirn diese Behandlung verarbeitet und was im Gehirn passiert, wenn jemand mit dieser Reizstromtherapie behandelt wird.
In einer ersten Phase generierten Avina Grahl und ihr Team bei den Menschen Erwartungen. Sie lösten durch Hitze leicht schmerzhafte Reize aus und testeten dann, wie viel Reizstrom jeder individuell braucht, damit der Schmerz gelindert wird.
Wir haben quasi Elektroden angebracht an die Haut, neben die Stellen, an denen eben auch der Hitzereiz angebracht wird. Und haben so eine kleine Kalibrierungsphase mit unserem Probanden gemacht, haben gesagt, wir suchen jetzt so die Wahrnehmungsschwelle.
Im Experiment linderte der Stromreiz nur scheinbar den Schmerz. In Wahrheit war das Reizstromgerät niemals eingeschaltet. Der einen Gruppe verabreichten Avina Grahl und ihr Team immer die gleichen geringen Hitzereize, während sie angeblich die Reizstromtherapie zur Schmerzlinderung einsetzten.
Das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut bei einem Probanden. Die glauben eben dann, dass aufgrund dieser angewendeten Stromtherapie diese Schmerzreduktion hervorgerufen wird.
Bei der anderen Gruppe schummelten die Wissenschaftlerinnen gleich mehrfach. Nicht nur der Strom war fiktiv, auch die angeblich immer gleiche Hitze variierte. Mal verabreichten sie den Testpersonen einen höheren oder einen niedrigeren Hitzereiz. Das heißt, die scheinbare Reizstrombehandlung wirkte mal mehr und mal weniger schmerzlindernd. Dementsprechend schlussfolgerten die Testpersonen, dass die transkutane Elektrostimulation bei ihnen nicht zuverlässig wirke. Folglich erwarteten sie von der Therapie weniger Erfolge als die andere Gruppe.
In der zweiten Phase unseres Experimentes geben wir unserem Probanden wirklich exakt genau die gleiche Schmerzintensität für beide Bedingungen. Wir sagen ihnen einfach, das ist eine reine Wiederholung von dem, was wir vorher schon getan haben.
Dabei beobachteten die Neurowissenschaftler, wie sich die Schmerzlinderung aufgrund der fiktiven Stromtherapie äußert und welche Rolle die am Anfang erzeugte Erwartungshaltung spielt.
Was wir jetzt aber sehen ist, dass Probanden, die eben sehr präzise Erwartungen hatten, sind die Placebo-Effekte deutlich höher als bei den Probanden, die eigentlich auch eine Schmerzreduktion erfahren haben, aber die eben nicht immer gleich war, sondern geschwankt hat.
Mit anderen Worten, die Gruppe, die am Anfang die scheinbare Schmerzlinderung erfahren hat, hatte auch jetzt deutlich weniger Schmerzen nach der fiktiven Stromtherapie als die andere Gruppe, die mit unterschiedlich großen Schmerzreizen getäuscht worden war. Das Erstaunlichste an Avina Grahls Studie ist, dass es sich hierbei nicht nur um subjektive Einschätzungen der Testpersonen handelt. In der Magnetresonanztomographie konnte man erkennen, dass im Gehirn tatsächlich stärkere und weniger starke Schmerzreize vorhanden waren.
Da haben wir das periaquäduktale Grau gefunden, eine sehr bekannte Schmerzregion, die sowohl Schmerzreduktion als auch Schmerzhaftigkeit moduliert. Also die hat eine sehr starke modulierende Funktion im neuronalen Schmerzsystem. Und da konnten wir nachweisen, dass wir da Unterschiede zwischen den zwei Gruppen finden.
Eine Therapie wirkt also schlechter, wenn die Erwartungshaltung geringer ist. Ob dieses Studienergebnis Auswirkungen auf die Behandlung von chronischen Schmerzpatienten in Bereichen, wo die Forschung keine Lösung findet, haben kann, vermag die Neurowissenschaftlerin nicht vorherzusagen. Fest steht, dass Erfahrung und Erwartung bei Therapien eine große Rolle spielen. Und auch, dass Menschen unterschiedlich reagieren, sagt die Placebo-Forscherin Marie Feldhaus.
Also es gibt Menschen, die eben einen sehr großen Placebo-Effekt zeigen und es gibt Menschen, die eben einen eher geringeren oder gar keinen Placebo-Effekt zeigen. Wir in meinem Experiment gehen von anderen Einflussvariablen aus, wie eben zum Beispiel Persönlichkeit. Da untersuchen wir zum Beispiel Optimismus oder Ängstlichkeit, die natürlich auch einen Einfluss auf Placebo-Effekte haben können.
Ursula Storas berichtete über erfolgreiche Schmerztherapien. Selbst Biogurken im Supermarkt sind in Plastikfolien eingeschweißt. Die Folgen: der Plastikmüllberg wächst, nicht nur sichtbar gestapelt in gelben Säcken, sondern auch unsichtbar als Plastikkrümel, zum Beispiel im Abwasser. Millionen Mikroplastikteilchen landen so jedes Jahr in Flüssen und Seen und kommen zu uns zurück, über das Trinkwasser und in Nahrungsmitteln. Für die Lebensmittelkontrolleure war dies bisher ein Problem. Denn es gab keine Untersuchungsmethoden, um Mikroplastik aufzuspüren. Am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland Emscher-Lippe wird seit Ende 2015 in einer Kooperation mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Mikroplastik untersucht. Im Fokus stehen Lebensmittel und Kosmetika. Die erste Studie zu Mikroplastik in Mineralwasser zeigt, dass die Rückstände größer als erwartet sind. Angelika Gördes-Giesen stellt sie vor.
Ein paar Flaschen Mineralwasser stehen immer im Büro von Christoph Goldberg. Jetzt aber untersucht der Lebensmittelchemiker Mineralwasser auch im Labor, denn Umweltexperten gehen davon aus, dass Tafelwässer Mikroplastik enthalten. Die Münsteraner Forscher im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt wollten es genau wissen, seitdem die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, immer mehr Hinweise auf Plastikrückstände in Lebensmitteln fand, reagierte Christoph Goldberg.
Es ist so, dass die EFSA eben halt eine Anfrage gestellt hatte, ob es denn Daten dazu gäbe zu dem Thema Mikroplastik in Lebensmitteln. Und da hat sich dabei herausgestellt, dass eben halt es gar keine Datenlage zu Mikroplastik in Lebensmitteln ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Die für uns interessanten Partikel, nämlich das sehr kleine Mikroplastik, ist überhaupt nicht detektiert worden. Je kleiner, desto interessanter letztendlich.
So zerfällt zum Beispiel eine Plastiktüte durch den Einfluss von Wellenbewegung und UV-Strahlung zu vielen Millionen Mikroplastikkrümeln. Aber auch Reifenabrieb führt zum Anstieg von Plastikteilchen in der Umwelt. Je nach Größe können sie bei der Nahrungsaufnahme oder aus der Luft durch die Zellwände in die Blutbahn gelangen. Bei Nanopartikeln ist man sich da ziemlich sicher, bei Mikroplastik nicht.
Da gibt es gar keine Daten dazu, weil das einfach ein neues Thema ist, was eher aus dem Umweltbereich rübergeschwappt ist. Und jetzt fangen wir erst an, uns damit zu beschäftigen.
Umso mehr über toxikologische Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf den menschlichen Verdauungstrakt zu erfahren. Unter dem Mikroskop lassen sich die Kunststoffwinzlinge nicht so leicht von anderen Stoffen unterscheiden, besonders wenn Lebensmittel sehr heterogen zusammengesetzt sind. Die Lebensmittelchemiker starteten deshalb bei ihrer Methode mit Mineralwasser, das einfach zusammengesetzt ist. 38 verschiedene Mineralwässer untersuchte Darena Szymanski. Eine Analyse, die langwierig ist.
Wir haben uns tatsächlich auf eine Methode, die aus der Pharmazie kommt, berufen. Und zwar wird dieses Verfahren eigentlich eingesetzt, um die Reinheit von Infusionslösungen zum Beispiel oder von Asthmasprays anzugucken. Die haben wir uns angeeignet und haben die jetzt auf Mikroplastik übertragen. Das ist ein bisschen wie in so einem Reinslabor, weil in der Luft auch Mikroplastik, auch in dem Staub überall Mikroplastik vorkommt und wir am Anfang große Probleme hatten, einen richtigen sauberen Blindwert hinzubekommen. Das war schon ein großes Problem und deswegen wird ganz viel geputzt und ganz viel sauber gemacht und mit Reinstwasser gearbeitet.
Aber beim ersten Blick ist man überrascht. Auf dem Labortisch stehen kleine goldschimmernde Schalen. Keine Goldmünzen, sondern Filter mit Goldüberzug, die nichts außer Wasser durchlassen.
Dann werden die Flaschen auch von außen gereinigt und die kommen dann in eine Reinstwerkbank und dort werden die filtriert. Hier durch einen Goldfilter, der ganz dünne und kleine feine Poren hat. Wir schauen uns dann an, was auf dem Goldfilter liegen bleibt und ob die Partikel aus Plastik bestehen oder ob das andere Partikel sind.
Um die Partikel sichtbar zu machen, werden die Goldfilter in einem dunklen Raum mit 20-facher Vergrößerung gescannt, um so Anzahl und Größe der Partikel genau festzustellen. Mittels eines Laserverfahrens kann dann die chemische Zusammensetzung der Mikroplastikteilchen bestimmt werden.
Wir haben Einwegflaschen aus Plastik und Mehrwegflaschen untersucht, Glasflaschen und Getränkekartons. Und in den Einwegplastikflaschen haben wir wenig gefunden, aber in den Mehrwegflaschen haben wir Gehalte im Schnitt von 120 Mikroplastikpartikeln pro Liter gefunden. Und in den Glasflaschen überraschenderweise auch einige verschiedene Plastiksorten.
Die Ursache der hohen Belastung in Mehrwegflaschen, sie werden bis zu 50 Mal gereinigt und wieder gefüllt. Die Innenwände sind dadurch rauer und so können Kunststoffe ins Wasser diffundieren. Einwegflaschen aus Plastik reagieren anders. Sie haben eine glatte Oberfläche, somit keine Angriffsfläche, zum Beispiel für Kohlensäure oder das Wasser, Kunststoffrückstände aus der Flaschenwand herauszulösen.
Wir haben es ja besonders in dem Bereich unter 20 Mikrometer gefunden. Das heißt, ein Bereich, der mit dieser Methode nur erfasst werden kann. Und das ist alles komplett neu. Es gibt keine Grenzwerte.
Knapp 80% der nachgewiesenen Plastikteilchen lagern in dem Messbereich zwischen 5 und 20 Mikrometern, die bisher bei einer Lebensmittelkontrolle nicht auffielen. Bei der Empfehlung, täglich 2 Liter Wasser zu trinken, würde man ca. 240 Partikel aufnehmen. Und das könnte gesundheitsgefährdend sein, erklärt Christoph Goldberg.
Größere Partikel verhalten sich möglicherweise wie Ballaststoffe. Die gehen einfach durch den Organismus hindurch. Aber je kleiner die Partikel werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann vielleicht auch in die Zellen eindringen können und sich dann entsprechend verteilen können.
Soweit Angelika Gördes-Giesen. Notizen aus der Wissenschaft.
Der südliche Rand des Amazonasbeckens war vor Ankunft der Spanier viel dichter besiedelt als bisher angenommen. Forscher finden zunehmend Hinweise durch Reste von Erdwällen, Fischteichen, Grabenanlagen oder Verkehrswegen. Anhand von Luftbildern und Ausgrabungen wurden jetzt weitere 81 bisher unbekannte befestigte Siedlungen entdeckt. Keramikfunde und dunkle Erde lassen auf eine landwirtschaftliche Nutzung schließen. Die Siedlungen wurden in Abständen von etwa 85 Kilometern angelegt. In den Jahren 1250 bis 1500 erreichten die Aktivitäten in der Region ihren Höhepunkt, kurz vor der Ankunft der Spanier. Damals lebten in maximal 1500 Dörfern bis zu 1 Million Menschen. Auch die übrige Amazonasregion könnte nach Einschätzung der Forscher stärker besiedelt gewesen sein. Die Studie erschien in Nature Communications. Japanische Schneeaffen senken ihren Stresslevel durch ein heißes Bad. Das zeigt eine Studie des Affenforschungszentrums der Universität Kyoto. Baden in heißen Quellen tut danach nicht nur Menschen gut, sondern auch den Japan-Makaken, die umgangssprachlich oft als japanische Schneeaffen bezeichnet werden. In der Region Nagano wurden sie beim Baden in den dort verbreiteten heißen Quellen beobachtet. Bisher dachte man, die Tiere gingen vor allem zum Aufwärmen an kalten Wintertagen in das warme Wasser. Doch die Forscher aus Kyoto entdeckten nun Entspannung als weiteren Effekt. Von einem Dutzend weiblicher Tiere im Affenpark Yugoku Dani Yaen Koen wurden Exkremente gesammelt. Der Wert des dort vorhandenen und unter Stress produzierten Hormons Glucocorticoid ergab, bei Tieren im Alter zwischen 5 und 24 Jahren lag das Stressniveau nach dem Baden um durchschnittlich 20% niedriger. Nun sollen weitere positive Effekte des tierischen Spa-Besuchs erforscht werden. Auf der schottischen Isle of Skye wurden riesige Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt, die 170 Millionen Jahre alt sind. Die Abdrücke in einer schlammigen, seichten Lagune sind von weltweiter Bedeutung, weil sie Rückschlüsse über die Evolution der Dinosaurier erlauben. Wissenschaftler dokumentierten insgesamt 50 Fußabdrücke. Der größte misst 70 cm und stammt von einem langhalsigen Sauropoden. Auch etwa 50 cm große Abdrücke von Theropoden, den Vorfahren des Tyrannosaurus Rex, sind vorhanden. Die Abdrücke stammen aus der bisher nur wenig erforschten Periode des mittleren Jura. Für deren Erfassung machten die Forscher auch Luftbildaufnahmen mit Hilfe von Drohnen. Das Geologiezentrum der Universität Edinburgh und die Chinesische Akademie der Wissenschaften veröffentlichten die Ergebnisse im Scottish Journal of Geology.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Oke Bannixen.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wissenschaftler erforschen bekanntlich alles. So unangenehme Materien wie Schwermetalle in der Gülle oder schreckliche Fische in der Tiefsee, die eigentlich nur aus Zähnen und einem riesigen Maul bestehen. Aber manche haben auch ganz wunderbare Forschungsbereiche. Zum Beispiel Isabel Rotkopf, die für das Fraunhofer-Institut im bayerischen Freising Schokolade erforscht. Genauer, was man beim Herstellen beachten muss, damit die Schokolade am Ende gut wird und lange hält. Denn auch Schokoladenherstellung steckt voller Tücken. Frau Rotkopfs aktuelle Fragestellung lautet: Verbesserung der Fettreifstabilität von Schokoladen mit ganzen Haselnüssen. Johannes Rostäuscher war dort.
Wer einem Schokoladenhersteller mal so einen richtigen Schrecken einjagen will, der braucht nur das Wort fettreif fallen zu lassen. Gesehen hat das wahrscheinlich jeder schon, so ein weißer Belag, der manchmal außen auf der Schokolade auftaucht. Eigentlich völlig harmlos, aber für den Schokoladenfabrikanten quasi der Erzfeind.
Fettreif ist eigentlich nur ein Bestandteil der Schokolade. Das ist Fett aus der Schokolade, das an der Oberfläche auskristallisiert. Und diese kleinen Kristalle brechen dann das Licht und sehen eben so ein bisschen weißlich-gräulich aus.
Nicht giftig, aber keiner mag's, oder wie?
Vollkommen ungiftig, aber natürlich beim Luxusprodukt wie Schokolade eine deutliche Einbuße im Genusswert. Also wenn ich abends nach Hause komme, öffne die Schokoladentafel und mir kommt so ein weißer Pelz entgegen, dann habe ich da schon keine Lust mehr drauf.
Erklärt Isabel Rotkopf, sie ist Verfahrenstechnikerin am Fraunhofer Institut in Freising und betreibt quasi Schokoladenforschung auf allerhöchstem Niveau. Und das beginnt erstmal mit der Nuss, weil die Haselnüsse, das sind so die Hauptschuldigen bei dieser ganzen Fettreifgeschichte.
Genau, also Fettreif tritt besonders häufig bei gefüllten Produkten auf und ganz besonders anfällig sind die Schokoladen mit ganzen Haselnüssen drin, weil jede Nuss ist ein Individuum und man kann vorher nicht vorhersagen, ob auf dieser Nuss jetzt Fettreif wächst oder nicht.
Wir haben jetzt hier aber lauter so kleine Individuen in dieser Plastikschale drin. 200-300 Haselnüsse, was machen wir mit denen jetzt?
Also die haben jetzt schon alle das gleiche Röstprogramm gesehen, die haben alle die gleiche Größe, die haben alle kein Häutchen mehr. Und das alles wirkt sich auf die spätere Fettreifstabilität aus.
Fettreifstabilität. Es geht ja letztlich ums Fett und deswegen ist auch der Fettgehalt der Nüsse so wichtig, und zwar der ganz genaue. Und den misst Isabel Rotkopf im Labor, und zwar für jede Nuss einzeln und ohne, dass die Nuss zerstört wird. Dafür steht in diesem Labor ein echter Kernspintomatograph, also ein MRT, quasi wie im Krankenhaus. Der ist aus weißem Blech, ungefähr so groß wie ein Fotokopierer, muss ja auch kein ganzer Patient rein, aber die einzelne Nuss. Und wo kommt die Nuss jetzt rein?
Die Nuss kommt in so ein Glasröhrchen, ungefähr die Größe wie ein Reagenzglas, und dann steckt man die in das Gerät. Die Messung dauert ungefähr 30 Sekunden und dann hat man den Wert.
Jetzt piepst's.
Genau, und das Piepsen zeigt, dass die Messung fertig ist.
Und also zeigt uns auch den Wert an. 59,019 steht da. Was sagt uns die Zahl?
Das sagt uns jetzt, wie viel Prozent Fett in der Nuss drin sind.
59.
Genau. Und damit kann ich jetzt eben die Nüsse sortieren und sie dann in die Schokolade reintun.
Also die Nuss ist völlig unzerstört und trotzdem komplett durch und durch auf ihren Fettgehalt analysiert.
Genau, wenn sie im Krankenhaus ins MRT kommen, kommen sie auch unzerstört wieder raus.
Stimmt. Aber jetzt muss die Nuss eigentlich mal in die Schokolade rein, weil darum geht's ja. Und dafür gehen wir jetzt nochmal zurück in den anderen Raum, ins Technikum. Da steht ja die wunderbare Maschine aus Blech, ein Schokoladenbrunnen.
Laufen lassen.
Mit einer Rührschüssel, da drin ist braune Schokoladenmasse. Und die wird gerührt und temperiert und dann noch geheimnisvoll geschert. Und diese Schokolade kann man, quasi Brunnen, auch einfach abzapfen. Also ganz einfacher Messbecher.
Dann halten wir den hier unter den Hahn.
Wir zapfen jetzt die Schokolade aus dem Hahn.
Und dann nehmen wir jetzt ungefähr 25% Nüsse. Dann wird das Ganze gerührt und in die Form gegossen. Was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass man die Schokolade ordentlich rüttelt. Das ist dazu da, um Luftblasen zu entfernen und um auch die Schokolade schön gleichmäßig in der Form zu verteilen. Jetzt kommt das Ganze kurz in die Kühlung. Und dann werden die Tafeln eingelagert bei 18 Grad, 20 Grad und 23 Grad. Und dann untersuchen wir die während der Lagerzeit.
Die 18 Grad Schokolade haben wir jetzt im 18 Grad Raum abgestellt. Aber am Ende steht ja die Untersuchung. Was kommt raus?
Dazu gehen wir jetzt ins Labor. Hier rein.
Optisches Messlabor, E114.
Hier können wir auch die Fettreifuntersuchung machen. Dazu haben wir ein sogenanntes Digi-Eye. Das ist eine Digitalkamera auf einer Belichtungsbox. In der Belichtungsbox sind immer die gleichen Lichtverhältnisse. Damit habe ich immer das gleiche Foto.
Schublade auf, Schokolade rein, Schublade zu. Auf dem Schirm erscheint jetzt ein großartiges, hochaufgelöstes Foto von unseren Schokoladentäfelchen. Jeweils wieder 8 Haselnüsse drin. Ich sehe jetzt da, sehen wir da jetzt Migration, also fettreif?
Genau, in dem Fall sehen wir jetzt ein bisschen fettreif aussehen.
Direkt auf der Nuss, ja.
Man sieht aber genauso, es gibt aus der gleichen Sorte, also die Täfelchen sind ja theoretisch alle gleich, und da gibt es Nüsse, die eben noch aussehen wie am ersten Tag, und auf der anderen Seite gibt es eben welche, die deutlichen Fettreif haben.
Obwohl die Nüsse aus der gleichen Marge eigentlich sind.
In dem Fall sind es jetzt aber Nüsse gewesen, die noch nicht nach Fettgehalt sortiert sind, und deswegen müssen wir noch weitere Versuche machen.
Und wie viel Schokolade isst jetzt die Schokoladenforscherinnen und der Schokoladenforscher so am Tag nebenbei?
Irgendwann keine mehr.
Am Anfang schon?
Am Anfang natürlich immer, wenn man hier frisch anfängt und den ganzen Tag Schokolade um sich herum hat. Aber irgendwann ist es einfach auch ein Forschungsmedium und dann isst man es nicht mehr den ganzen Tag nebenher, sondern abends in Ruhe auf dem Sofa.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Johannes Rostäuscher war in einem Fraunhofer-Institut, das über Schokolade forscht. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Sarah Klang. Die CD mit dem Titel Love in the Milky Way erschien bei Fairy House Productions. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.